Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Jenny Gärtner, ihr hört den Update-Podcast an Rosenmontag. An dem Tag, als Harvey Weinstein verurteilt wurde, mehr als 80 Frauen haben ihm ja sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Dem Filmproduzenten seit 2017. Das alles hat daraufhin die MeToo-Debatte losgetreten. Um zwei ganz konkrete und sehr schwerwiegende Fälle ging es vor Gericht in New York und die Jury, bestehend aus 12 Geschworenen, hat jetzt gesagt, schuldig. Das Urteil im Prozess von Harvey Weinstein, gleich unser Thema. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wo fing alles an? Wer war Patient Null? Es ist gerade bezüglich des neuen Coronavirus natürlich eine große Frage. Ihr habt es bei uns im Programm mitbekommen. Auch in Europa ist das Virus angekommen. In Norditalien wurden Städte abgeriegelt. In Venedig wurde der Karneval gecancelt. Es gibt in Italien 6 Tote und 220 Infizierte. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte sagt das hier.
Wichtig ist jetzt zu versuchen, das Virus zu begrenzen. Wir dürfen nicht resigniert hinnehmen, dass es sich ausbreitet. Wenn wir das Virus eindämmen, worauf wir vertrauen, dann schützen wir die Gesundheit der Bürger.
Ich habe mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori gesprochen und wir klären gleich, wie man rausfinden will, wer der Patient Null eigentlich war. Das ist heute unser Thema im Update-Podcast. Und die meisten von uns, die kriegen ja richtig Angst, wenn sie ihr Telefon zu Hause vergessen. Man denkt sich, oh Gott, ich muss doch mal umdrehen. Es gibt aber auch Leute, bei denen ist das überhaupt nicht der Fall. Die sind wahrscheinlich froh, wenn sie ihr Telefon nicht dabei haben. Und sie sind vor allen Dingen froh, wenn das Telefon nicht klingelt. Denn sie haben Angst vor dem Telefonieren. Ja, Menschen, die nicht telefonieren wollen, die sogar eine regelrechte Phobie haben, gibt es. Und wir haben sogar mit einer Betroffenen telefoniert.
Ich schwitze ein bisschen, aber doch, ist alles gut. Weil als ich deine Nachricht gelesen habe, da dachte ich so, habe ich direkt Herzrasen bekommen und dachte, oh mein Gott.
Das ist Mari Nova über ihre Angst vorm Telefonieren. Sie erklärt uns, was sie macht, wenn sie Telefonate führen muss und einfach nicht drumherum kommt. Welche Tipps sie hat, erfahrt ihr heute im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Ging jetzt doch alles fix bei der CDU.
Wir werden am 25. April einen Parteitag durchführen. Auf diesem Parteitag wird ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt.
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will also in gut 2 Monaten abtreten und Platz machen für eine Nachfolgerin, für einen Nachfolger. Mathis Dirkes aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum hat die es jetzt eigentlich so eilig?
Ja, wahrscheinlich, weil es für ihren ursprünglichen Zeitplan dann doch ziemlich viel Gegenwind gegeben hat. Also sie wollte ja erst im Dezember eine neue Parteivorsitzende, einen neuen Vorsitzenden wählen lassen. Und das war vielen in der CDU einfach zu spät, weil AKK ja dann doch schon ziemlich angeschlagen ist nach Thüringen und so weiter und es bis zur nächsten Bundestagswahl dann nicht mal mehr ein Jahr gewesen wäre.
Also Bewerber gibt es ja offiziell, muss man sagen, eigentlich immer nur einen, den einen. Norbert Röttgen, der Bundestagsabgeordnete.
Ja, Norbert Röttgen ist der Einzige, der sich bisher öffentlich geäußert hat. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute gesagt, dass jetzt noch mindestens 3 dazukommen werden.
Die möglichen Bewerber werden noch zügig in dieser Woche entscheiden und erklären, ob sie sich bewerben wollen.
Die 3, die sie meint, das sind eben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Jens Spahn und der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Und Friedrich Merz, der wird voraussichtlich morgen früh öffentlich sagen, wie es bei ihm aussieht. Da hat er nämlich eine Pressekonferenz angekündigt. Die heißt irgendwie sowas wie Kandidatur um den CDU-Parteivorsitz. Und ja, es wird wahrscheinlich ein Ja sein.
Ist ein kleiner Teaser, genau. Ja. Bis wann müssen sich denn die Bewerber melden? Also gibt es da so eine Deadline vor dem Parteitag?
Kramp-Karrenbauer hat heute gesagt, dass sie gerne bis Ende der Woche Klarheit hätte, wer will und wer vielleicht auch dann doch nicht will. Denn die CDU-Mitglieder, also die Vertreter, die dann zum Parteitag fahren, die sollen ja auch noch ein bisschen Zeit haben, sich zu entscheiden. Jetzt ist es so, dass sich nicht jeder einfach bewerben kann. Also man braucht die Unterstützung von mindestens einem CDU-Kreisverband. Und theoretisch sind auch noch Last-Minute-Kandidaten, Kandidatinnen möglich. Das heißt, Kandidaten, die dann erst auf dem Parteitag wirklich ins Rennen gehen, wenn sie dann noch von einem Delegierten vorgeschlagen werden.
Okay, das heißt, da gibt es eigentlich eigentlich noch Zeit, sich zu entscheiden zwischen den Kandidaten. Aber es gibt jetzt nicht so eine Bewerbertour, oder? Wie beim letzten Mal.
Die gibt es diesmal nicht. Also diese sogenannten Regionalkonferenzen will die CDU nicht machen. Würde jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten 8, 8,5 Wochen ziemlich knapp werden. Aber irgendeine Vorstellungsrunde, wie auch immer, soll es dann wohl doch geben. Aber da wurde AKK heute gefragt, wie das genau aussehen soll. Aber hat sie offen gelassen. Das ist noch unklar.
Jetzt hat die CDU-Spitze schon mehrfach gesagt, also beim nächsten Mal, da soll der Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur wieder eine Person sein. Ja?
Ja.
Wie sieht das die CSU? Könnte es da einen Kanzlerkandidaten geben?
Ja, also die CSU hat eben das Problem, oder beide haben jetzt das Problem, dass sie eben als Schwesterparteien sich noch einig werden müssen. Es gibt ja eben noch Markus Söder, den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten, der auch jemand ist, bei dem man immer seit Wochen eigentlich schon sagt, der könnte als Kanzlerkandidat auch in Frage kommen. Er selbst lässt das immer noch so ein bisschen offen.
Mhm.
Und AKK hat dazu, wurde sie eben auch gefragt heute, gesagt, dass man das erst nach der Wahl des Parteivorsitzenden oder der neuen Chefin eben klären wird.
Es gibt in unserer Satzung keine Vorschrift, auf welchem Weg ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin zu bestimmen ist. Wir hatten schon alle möglichen Formen in unserer Geschichte, in unserer Parteigeschichte.
Also es könnte nochmal spannend werden, denn die letzten jetzt mittlerweile 15 Jahre haben CDU und CSU ja gar nicht suchen müssen nach einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin. Da war die Kandidatin einfach klar.
Immer die gleiche.
Das war immer nach bzw. vor jeder Bundestagswahl Angela Merkel. Da gab es nicht viel zu diskutieren.
Bis Ende der Woche sollen sich Bewerberinnen um den CDU-Vorsitz melden. Das hat die Noch-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern vorgeschlagen. Die Infos dazu waren das von Mathis Dirkes aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Schluss mit Karneval in Venedig. Fußballspiele wurden abgesagt. Einige Modenschauen in Mailand wurden auch gestrichen. Außerdem sind mehr als 12 Gemeinden in Norditalien abgeriegelt. Grund ist das Coronavirus. In Italien gibt es mittlerweile 6 Tote und 220 Infizierte. Das Ganze innerhalb weniger Tage. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte sagt das dazu.
Wichtig ist jetzt zu versuchen, das Virus zu begrenzen. Wir dürfen nicht resigniert hinnehmen, dass es sich ausbreitet. Wenn wir das Virus eindämmen, worauf wir vertrauen, dann schützen wir die Gesundheit der Bürger.
Einige Menschen sprechen schon von chinesischen Verhältnissen in Italien und ich wollte das genauer wissen, habe deswegen gesprochen mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori vor der Sendung und ich habe sie gefragt, wie würdest du denn die Situation aktuell einordnen?
Also ich glaube, das Virus wird sich sehr wahrscheinlich trotzdem weiter ausbreiten in Italien. Also in Italien und dann wahrscheinlich auch in Europa und weltweit. Das ist ja quasi wie eine Lawine. Also jeder neue Mensch, der sich infiziert hat, kann ja mehrere weitere Menschen anstecken. Aber ich glaube auch, dass durch diese Maßnahmen wie jetzt Gemeinde abriegeln, große Massenveranstaltungen absagen, Universitäten und Schulen schließen, dadurch kann man die Ausbreitung wenigstens verlangsamen. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Das ist gar nicht so unwichtig.
Wieso das? Kannst du das etwas erklären?
Wenn das Virus sich ungebremst ausbreiten kann, dann werden sehr, sehr viele Menschen auf einmal krank. Und das heißt, dass auch ein gewisser Anteil von diesen Menschen schwer krank wird. Und die müssen dann alle im Krankenhaus behandelt werden. Und das ist eine große Belastung für ein Gesundheitssystem. Sei es das italienische, auch für ein deutsches Gesundheitssystem wäre das sehr belastend. Wenn man jetzt aber die Verbreitung herauszögert, dann kommen eben nicht ganz so viele Menschen auf einmal ins Krankenhaus. Und das ist dann einfach besser zu managen. Und dazu kommt noch, also hier in Europa ist es so, dass die Grippesaison noch nicht beendet ist. Das ist auch immer eine Belastung für das Gesundheitssystem. Das heißt, es gibt mehr Leute, die krank sind, die im Wartezimmer sitzen, die im Krankenhaus sind. Es gibt kranke Ärzte und Pflegepersonal. Keiner will, dass da jetzt noch obendrauf Hunderte oder noch mehr Covid-19-Patienten kommen. Also wenn es schon kommt, dieses Virus, dann bitte nach der Grippesaison.
Okay, hört sich jetzt tatsächlich aber bei dir so an, als ob das alles nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das Virus weiter ausbreitet und bis das Ganze am Ende doch eine Pandemie wird.
Also davon gehen viele Experten inzwischen aus. Auch einmal, weil in Italien die Zahlen jetzt so explodieren und auch in Südkorea sind die Zahlen der Infizierten stark gestiegen. Es ist ja auch so, dass von den Kreuzfahrtschiffen Menschen nach Hause gefahren sind, die dann später doch positiv auf das Virus getestet wurden. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, der spricht zwar noch von einer kleinen Möglichkeit, dieses Virus wirklich einzudämmen, dass es sich nicht weltweit großartig ausbreitet. Aber ich würde sagen, diese Möglichkeit ist doch wirklich tatsächlich sehr, sehr klein geworden.
In Italien und auch in China ist es ja jetzt so, dass man nach Patient Zero oder Patient Null sucht. Wie macht man das und warum?
Das klingt jetzt so banal, ne? Aber durch Fragen. Also es ist wirklich so, aber das machen dann Fachleute, das ist auch gut so, dass das Fachleute machen, die befragen dann die Menschen, die krank sind und deren Angehörige, deren Freunde und Kontaktpersonen, um eben den gemeinsamen Nenner zu finden. Also was haben all die verschiedenen Kranken gemeinsam und mit wem hatte er noch Kontakt, wen kann er noch angesteckt haben? Wann ist wer erkrankt? Die machen dann richtig solche Listen. Wann kam wer mit wem zusammen? Mhm. Dabei kann dann auch genetische Analysen helfen. Das heißt, man nimmt dann jeweils Proben von dem Patienten und guckt sich das Virus ganz genau an, das Erbgut von diesem Virus. Und das ist bei jedem Patienten ein ganz, ganz kleines bisschen anders. Und je mehr Veränderungen man sieht zwischen zwei Patienten, desto weiter auseinander sind diese zwei Fälle. Und das ist einmal wichtig, eben generell diese Suche, um weitere Infizierte zu finden, aber auch, weil man dadurch lernt, wie sich das Virus verbreitet. Also in China zum Beispiel auch, um zu sehen, wie ist das überhaupt zum Menschen gekommen? Über welches Tier ist das auf den Menschen übergesprungen, um das eben auch in Zukunft zu verhindern? Und es gibt noch einen positiven Effekt, wenn man sich dieses Erbgut von den Viren von den verschiedenen Patienten anguckt. Man sieht, wie schnell verändert sich das. Das ist ja ein Punkt, der Experten auch noch Sorgen macht gerade. Man weiß ja nicht, wie sich dieses Virus mit der Zeit verändern wird. Also schnell oder langsam. Und vor allen Dingen, wird es harmloser oder wird es noch gefährlicher? Das weiß man einfach nicht.
In Italien ist der 6. Coronavirus-Infizierte gestorben. Die Zahl der gemeldeten Infizierten insgesamt ist gestiegen auf 220. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien. Über die Situation und auch die Suche nach dem Patienten Null oder Zero war das die Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist der Vergewaltigung und der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Das haben die Geschworenen des Prozesses heute in New York entschieden. Mehr als 80 Frauen hatten ihm ja sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und bei dem Prozess in New York, da ging es um zwei besondere Fälle. Dazu jetzt unser Korrespondent in New York, Peter Mücke. Was haben denn die Geschworenen da heute genau entschieden?
Die Jury hat Weinstein in nur 2 von 5 Anklagepunkten schuldig gesprochen und das waren die weniger schwerwiegenden. Zum einen sahen sie es als erwiesen an, dass der ehemalige Hollywood-Mogul eine ehemalige Produktionsassistentin 2009 zum Oralsex gezwungen hat. Der Anklagepunkt schwere sexuelle Nötigung. Der zweite Schuldspruch, Vergewaltigung einer Schauspielerin im Jahr 2013 in einem minder schweren Fall. Das heißt gegen ihren Willen, aber nicht unter Einsatz von Gewalt. Das also die beiden Schuldsprüche. In 3 Anklagepunkten hat die Jury Weinstein allerdings freigesprochen. Da ging es um den Fall der schweren Vergewaltigung der Schauspielerin und dann um 2 Fälle, die man als räuberische sexuelle Erpressung übersetzen kann. Da geht es um wiederholte sexuelle Angriffe, also ein Muster, das der Angeklagte gezeigt hat. Das waren die schwerwiegendsten Anklagepunkte und in denen hat die Jury, haben die 12 Geschworenen Weinstein freigesprochen.
Okay, was heißt das jetzt für Weinstein? Muss er jetzt ins Gefängnis?
Ja, so viel kann man sagen. Er wird ins Gefängnis müssen. Wie lange genau, das muss jetzt der Richter entscheiden. Das US-amerikanische Rechtssystem funktioniert ja ein bisschen anders als unseres. Die Jury aus Laien entscheidet über Schuld und Unschuld. Das ist heute passiert. Für das Strafmaß ist dann der Berufsrichter verantwortlich. Was man aber sagen kann, für die schwere sexuelle Nötigung sieht das US-Recht eine Haftstrafe von 5 bis 25 Jahren vor. Die wird Weinstein also auf jeden Fall bekommen. Für die Vergewaltigung in dem minderschweren Fall sind bis zu 4 Jahre vorgesehen. Für die räuberische sexuelle Erpressung hätte es sogar lebenslänglich geben können, aber davon ist er ja wie gesagt freigesprochen worden. Also am Ende stehen mindestens 5 Jahre Gefängnis und dann wartet ja auch noch ein Prozess in Los Angeles auf den ehemaligen Hollywood-Produzenten. Da geht es um 2 Fälle, einmal sexuelle Nötigung, einmal Vergewaltigung. Es könnten also durchaus noch ein paar Jahre hinzukommen.
Was bedeutet das jetzt für die MeToo-Bewegung?
Der Prozess war schon von hohem symbolischen Wert für die MeToo-Bewegung, die ja durch die Vorwürfe gegen Weinstein überhaupt erst entstanden ist. Insgesamt hatten ja mehr als 80 Frauen dem Hollywood-Mogul sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Verhandelt wurden in New York aber nur die Fälle dieser 2 Frauen. Umso größer war aber die Erwartung der anderen und umso größer war auch der Druck auf die Jury, muss man sagen. Auch wenn der Richter gleich zum Prozessbeginn betont hat, dass es sich nicht um ein Referendum über die MeToo-Bewegung handelt. Ich glaube, erstmal werden viele erleichtert sein, sein, dass Weinstein überhaupt schuldig gesprochen wurde, auch wenn das Strafmaß am Ende vielleicht nicht so hoch sein wird, wie sich das manche vielleicht erhofft hatten. Aber wie gesagt, der Berufsrichter muss jetzt über das Strafmaß entscheiden und dieses Urteil soll am 11. März erfolgen.
Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist beim Prozess in New York der Vergewaltigung und der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß wurde noch nicht verkündet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ah, ist das denn jetzt hier? Unbekannte Nummer oder was? Nee, kleiner Scherz. Ich rufe keinen von euch an. Aber vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr denkt, ach nee, da habe ich jetzt wirklich keine Lust dran zu gehen. Ich habe überhaupt keinen Bock zu telefonieren. Das kann sein, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die haben richtig Angst vorm Telefonieren. Manchen Menschen macht das tatsächlich richtig Sorge, wenn ihr Telefon klingelt. Und die erzählen davon, wie es ihnen schwerfällt, Anrufe zu tätigen. Und die Psychiaterin Nadine Wolf sagt, das liegt auch daran, dass wir dank Smartphones das Telefonieren tatsächlich vermeiden können. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat heute zu dem Thema recherchiert. Du hast auch mit einer Bloggerin gesprochen, die unter der Telefonangst leidet. Ich frage mich die ganze Zeit, wie hast du das gemacht? Also wie hast du die erreicht?
Ja, also ich habe wirklich mit ihr telefoniert.
Und das ging?
Ja, das ging. Also heute war das okay, sagt sie, ein guter Telefontag. Marie Nova heißt sie, die ist 32 und kommt aus Jena und sie bloggt eigentlich so zur Interior Design, also Inneneinrichtung. Sie schreibt aber auch immer wieder darüber, dass sie introvertiert ist und Menschen oft meidet. Und ich hatte dann auch so ein bisschen Skrupel, sie mit so einem Telefoninterview zu überfallen.
Glaube ich.
Aber das ging, meinte sie.
Ich schwitze ein bisschen, aber doch, ist alles gut, weil als ich deine Nachricht gelesen habe, da dachte ich so, habe ich direkt Herzrasen bekommen und dachte, oh mein Gott, ich wollte auch eigentlich noch bei einem Arzt anrufen und einen Termin machen. Das schiebe ich nämlich auch schon wieder ganz schön lange vor mir her und das habe ich jetzt erstmal gleich gemacht. Also danke dir.
So, also manchmal braucht sie einen Anschub, sagt sie, und dann ist das wie so ein Pflaster abreißen, lieber direkt machen, dann ist es weniger schlimm.
Ja, also du hast ihr geholfen, beim Arzt anzurufen dadurch, dass du sie angerufen hast. Aber mal wissenschaftlich gefragt, was weiß man denn über Telefonangst? Gibt es da Zahlen oder Studien?
Also es gibt alle möglichen Artikel dazu. Telephonephobia, also der englische Begriff, der ist auch ein Eintrag im englischsprachigen Wikipedia. Und es gibt auch einen Eintrag in der englischsprachigen Enzyklopädie für Phobien. Nadine Wolf, die ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sagt aber, dass die Angst vor dem Telefonieren keine eigene Phobie ist.
Also wir wissen sozusagen, wenn man jetzt von Telefonphobie spricht, dass es am ehesten im Rahmen von Sozialphobien einzuordnen ist. Und da gibt es schon Forschungen, die zeigen, dass gerade bei jungen Leuten soziale Phobien sehr stark ausgeprägt sind. Und es gibt Zahlen, 10% von Jugendlichen und mehr, die davon betroffen sind.
Aber eine Angst vorm Telefonieren muss nicht gleich eine Phobie sein. Also als Phobie gilt ja eine irrationale Angst vor bestimmten Situationen, die man dann zwanghaft vermeiden möchte. Also da gibt es dann auch noch Abstufungen.
Wie äußert sich das denn? Also wir haben ja gerade Marie Nova gehört, die gesagt hat, oh, sie ist ins Schwitzen gekommen. Mhm. Was kann noch passieren?
Also sie sagt, sie hat Tage, da geht sie auch einfach mal nicht ran. Oder wenn sie selbst wen anrufen muss, dann legt sie nach dem ersten Tuten wieder auf und merkt halt, boah, geht heute nicht. Also sie vermeidet Telefonieren dann komplett. Und zwar sagt sie, das liegt einfach daran, dass sie am Telefon so spontan reagieren muss.
Wenn wir jetzt miteinander reden, ich weiß halt nicht, was du mich fragst. Ich glaube, es ist einfach dieses Abgeben von Kontrolle, ja, Kontrollverlust.
Uns haben auch Leute bei Instagram geschrieben, die ungern telefonieren. Eine Userin, die für Drag-Shows gebucht wird, die hat gesagt, dass sie schon Bookings abgesagt hat, weil die Veranstalter unbedingt mit ihr telefonieren wollten.
No.
Ja, eine andere schreibt, für sie war Telefonieren der totale Horror, bis sie das dann mal beruflich machen musste und seitdem geht's.
Also mir geht die ganze Zeit so durch den Kopf, sind mal wieder unsere Smartphones schuld? Also haben die dazu geführt, dass wir es nicht mehr können, telefonieren?
Ja, das ist nicht erforscht. Nadine Wolf schätzt das so ein.
Das ist schon Spekulation, aber der gesellschaftliche Wandel könnte das schon abbilden, dass sich dort etwas verändert und einfach andere Medien in den Vordergrund treten.
Ja, aus den Zahlen zur Nutzung von Smartphones ist es aber schwierig rauszufiltern, ob Leute weniger telefonieren als früher, weil sie eben Angst haben oder ob das vielleicht andere Gründe sind. Fakt ist aber, telefonieren, vermeiden klappt natürlich heute oft besser als früher. Man kann ja eben eine Nachricht schicken oder eine Mail oder so.
Ja, da hast du recht. Aber wenn ich jetzt totale Angst habe vorm Telefonieren und ich muss es aber machen, wie eben mit dem Beispiel, dass man beim Arzt anrufen muss, wie kann ich denn meine Angst überwinden?
Nadine Wolf empfiehlt üben. Also sie sagt, man soll ein Setting schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Und dann vielleicht erstmal die Anrufe machen, die für einen nicht so schlimm sind. Bloggerin Marie Nova hat noch einen anderen Tipp.
Meine Strategie ist als erstes, persönlich irgendwo hinzugehen. Das kann ich eigentlich am besten. Also wenn es jetzt das Finanzamt ist, dann würde ich da jetzt einfach hingehen und sagen, hier bin ich, das ist mein Problem, so sieht's aus. Weil ich dann aus der Situation halt auch nicht raus kann und das so ganz gut regeln kann oder bei einem Arztbesuch.
Ja, und wenn sie mal nicht ums Telefonieren drumherum kommt, dann macht sie es an Tagen, an denen sie sich gut fühlt und sie verzeiht es sich auch selbst, wenn es dann mal nicht geklappt hat.
Angst vorm Telefonieren. Darüber schreiben Bloggerinnen und auch ihr habt uns geschrieben. Wenn ihr das kennt, eine Meinung dazu habt, schreibt uns gerne unter unseren Post bei Instagram. Die Infos waren das von Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, was soll ich sagen? Manchmal, da muss man einfach. Und wenn man muss und kein Klo in der Nähe ist, dann ist es tatsächlich blöd. So ging es jemandem, der in den österreichischen Alpen unterwegs war. Der hing da so an der Felswand und dachte sich dann, ich muss, aber nicht klein. Ein 32-jähriger Kletterer aus Bayern war dann da so unterwegs, jetzt am Wochenende. Und ist dann da runter und hat sich halt hingehockt in den Wald und hat da seinen Haufen gemacht. Das war jetzt eine richtig blöde Idee, die danach gekommen ist, die er dann hatte, weil er dachte sich, ja, meine Fäkalien, die will ich da jetzt eigentlich nicht einfach so lassen, sondern er hat das Ganze angezündet, möglicherweise auch inklusive Klopapier. Soweit hat meine Recherche da nicht gereicht. Allerdings hat er durch das Anzünden einen kompletten Waldbrand ausgelöst im österreichisch-deutschen Grenzgebiet. Feuerwehren aus beiden Ländern waren im Einsatz mit Hubschraubern und allem Möglichen. Das Ganze hat Stunden gedauert, dann war endlich der Brand gelöscht. Ja, also anzünden, das war definitiv keine gute Idee. Aber was machen wir denn stattdessen? Also wenn wir in den Alpen unterwegs sind und wenn man es einfach nicht schafft bis zur nächsten Hütte. Darüber habe ich gesprochen mit Nicolas Gareis. Er arbeitet im Ressort Naturschutz für den Deutschen Alpenverein. Und ich wollte von ihm wissen, also wenn ich jetzt beim Wandern oder beim Klettern bin, ja, und ich muss wirklich groß, was mache ich dann?
Ja, also wenn sich's gar nicht anders vermeiden lässt, dann kann man sich's ja schlecht verkneifen.
Ja.
Die beste Devise ist eigentlich, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Das heißt, wenn es dann tatsächlich ein großes Geschäft ist, das nach Möglichkeit irgendwie zu verscharren oder zu vergraben am besten.
Vergraben, okay, vergraben, verschachern, liegen lassen ist keine Option?
Ja, geht natürlich zur Not auch, wobei man da bedenken muss, normalerweise hat man halt dann noch Taschentücher, um sich irgendwie behilflich zu sein. Die brauchen relativ lang, bis sie tatsächlich in der Natur verrottet sind. Bei Taschentüchern, ja, da geht man davon aus, dass das 1 bis 5 Jahre tatsächlich dauern kann, bis die komplett zersetzt sind.
Okay. Also
das muss man auch noch im Kopf haben dann.
Also die definitiv auch mitnehmen?
Das wäre natürlich das Beste, genau. Also möchte man wahrscheinlich dann nicht so einfach lose im Rucksack transportieren. Deshalb mache ich das eigentlich immer so, wenn ich draußen unterwegs bin. Ich habe immer im Rucksack einen kleinen Plastikbeutel dabei. Wiegt nicht viel, kostet nicht viel Platz. Den einfach fest verschließen und dann kann da eigentlich nichts passieren.
Mhm. Kann ich denn auch schon bei dem Ort da irgendwie die Sache so ein bisschen beeinflussen? Also wo mache ich das am besten, wenn es sich nicht vermeiden lässt? Wo kann ich den Haufen hinmachen? Welcher Ort ist am besten geeignet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich hat man ja häufig gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten da. Wenn man sich's ausruhen könnte, würde man wahrscheinlich eine normale Toilette bevorzugen.
Nee, ich meine jetzt schon im Wald, in der Natur.
Ja, aber wenn man dort unterwegs ist, zum Beispiel am Felsen beim Klettern, dann ist es schon ein bisschen eng mit dem Platz. Was wichtig ist, dass man das nicht unbedingt in der Nähe von einem Fließgewässer macht oder von einem sonstigen Gewässer. Weil auch wenn man manchmal denkt, ja, Kot, das ist ja eigentlich wie Dünger. Am besten dort, wo man nicht drauf tritt, wo es nicht im Weg ist und ein bisschen versteckt am besten.
Mhm. Warum ist es eigentlich schlecht in der Nähe von Gewässern? Also warum soll man es da nicht machen?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Also es ist nicht so, dass man wie daheim einfach die Spülung drückt und dann ist das Ganze in einem geschlossenen System und weg. Sondern wir sind ja draußen in der Natur unterwegs und gerade in den Bergen, wo noch häufig Viehwirtschaft betrieben wird, kann man davon ausgehen, dass die Tiere den menschlichen Kot oder auch den Kot von Hunden mit der Nahrung aufnehmen. Und da können teilweise Krankheitserreger drin vorhanden sein. Also das ist tatsächlich eine Gefahr für die Tiere. Und man tut ihnen damit nichts Gutes, wenn man das einfach in Gewässer oder auf Weideflächen hinterlässt.
Kommen wir nochmal zurück zu der Tüte. Also man nimmt ja quasi das Papier mit, haben wir gerade gelernt, am besten, weil es eben sonst 5 Jahre braucht, bis es verrottet.
Ist das nicht ein bisschen eklig? Also ist das realistisch, dass Wanderer das machen? Oder lassen es viele auch liegen?
Also wenn man sich draußen umschaut, dann ist es in der Tat so, dass es viele einfach aus Bequemlichkeit liegen lassen. Im Prinzip, ja, eklig. Also man muss es ja nicht direkt mit den Fingern anfassen. Man kann sich da behilflich sein, das irgendwie in die Tüte zu bugsieren und braucht dann gar keinen direkten Kontakt damit zu haben. Und sobald es gut verpackt im Plastikbeutel ist, kann man es dann, wenn man wieder zurück ist von der Tour, daheim in der Mülltonne entsorgen oder im Tal in den Mülleimer geben.
Nicolas Gareis ist das vom Deutschen Alpenverein. Wir haben uns gefragt, wie man das denn machen soll, wenn man mal muss, also in den Wald. Denn ein Kletterer aus Bayern, der hat sich am Wochenende in den Wald gehockt. Er musste leider dahin kacken, hat das Ganze dann angezündet und dadurch hat er einen Waldbrand verursacht. Also so bitte nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Rosenmontag und natürlich reden wir an Rosenmontag über Kostüme. Gefühlt werden die ja immer politischer, wenn man sich so umschaut. Aber stimmt das wirklich? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der ist mal losgezogen und natürlich verkleidet. Er war nämlich unterwegs als alter weißer Mann auf der Suche nach anderen politischen Kostümen. Und wir gucken mal, wie erfolgreich er war.
Es gibt hier allerlei Tiere, Frösche, Häschen, Kamele.
Polizisten, Funkemariechen, das Übliche. Aber die politischen Kostüme? Vielleicht ist ja mein Blick noch nicht so geschult.
Ah, Moment mal, ich glaube, da habe ich eins gefunden.
Ein Eisbär.
Er ist ein Aussterbenaart. Ich habe einen anderen Eisbär bis jetzt gesehen hier. Du bist ein Eisbär mit Europafahne.
Ja, den habe ich gerade bekommen.
Geht es hier um Klimawandel und den Brexit?
Ah, nicht wirklich.
Okay, Fehlanzeige. Der Eisbärpelz ist auch eher so Fast Fashion aus dem Versand. Und im Pelz drin offensichtlich keine politische Botschaft. Schade. In meinem Fall ist es genau andersrum. Ich habe eine politische Botschaft, aber keine Ahnung welche und was ich überhaupt bin.
Hast du dich überhaupt verkleidet?
Na klar.
Hosenträger, blau-weiß gestreiftes Hemd und so eine Chino-Anzughose irgendwie so. Und einen Hut.
Das ist eine Schlägermütze.
Und eine Pfeife. Ja, keine Ahnung.
Was könnte das sein in der Kombi?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Das ist ja eigentlich immer so ein typischer Opa-Look. So, ja, mit der Pfeife. Hä? Opa, Matrose, keine Ahnung.
Sherlock.
Vielleicht ein bisschen allgemeiner?
Schriftsteller.
Ich bin alter weißer Mann.
Das ist jetzt das Kostüm.
Ich bin alter weißer Mann, ja.
Wow, Chapeau.
Der Eisbär hört zu und schaut ein bisschen mitleidig. Erstes Learning, wenn ich eine Botschaft rüberbringen will, muss mein Kostüm eindeutiger sein. Letzte Rettung, meine Post-its.
Privilegien.
Denen wird immer gesagt, die geben die nicht ab. Und ich habe gedacht, okay, dann nehme ich einfach Papa mein Privilegien mit.
Auf kleinen, pinken Post-its stehen die Privilegien. Die sollen nicht nur mir anhaften, sondern auch bei anderen kleben.
Herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Jetzt habe ich auch Privilegien.
Zwischenfazit. Engel, Polizisten, rot-weiße Fantasiekostüme, jede Menge Tiere. Aber kaum Politisches. Im Netz hatte ich einen Entwurf gesehen, wie der Brexit kostümisch funktioniert, in dem nämlich aus EU-Symbolen was rausgetrennt wurde. Aber als ich eine große Fußtruppe sehe, komplett in blau mit gelben Sternen, nichts davon.
Das Herz für Europa schlägt also auch im Fädel, ne?
Brexit wollen sie nicht.
Ja, wir wollen ja jetzt nicht groß grübeln.
Aber ein bisschen nachdenken schon, oder? Das geht doch super mit kleinen kostümischen Andeutungen. Nackensteak fand ich total schön. Ein Traum in fleischfarbenen Stoffpolstern und Anstoß, über Ernährungsgewohnheiten nachzudenken. Und in Sachen CO2-Debatte, schwarz verrußte Engelsflügel hinten und vorne das Genital, bedeckt von einem Flieger. Die kostümgewordene Flugscham. Die großen Wagen nehmen vieles auf, aber bei den Kostümen viel Standard. Denke ich, bis ich auf einmal zwei Spitzen über der Menge entdecke. Wie der Kölner Dom selbst, gut sichtbar, und auf jeden Fall ein echtes politisches Statement.
Ja, wir fanden die Idee einfach sehr witzig, dass zwei Frauen als Päpste gehen.
Lisa und Ninas Hintergrund? Die für viele enttäuschenden Ergebnisse der Amazonas-Synode, wo alle darauf gehofft hatten, dass der Papst nun endlich mal ein paar mutige Reformschritte gehen würde.
Das ist das, was er trägt, wenn er so Ostern die Predigt hält und ja. Weihnachten und so.
Weißer Umhang mit Stickereien, an der Kette ein goldenes Kreuz. Oben auf dem Kopf die Mitra Pretiosa Ornata. Schicke Papstut eben.
Ist auch ein Männerkostüm, gab es für Frauen nicht. Bei Frauen gab es nur sexy Nonne.
Dann holt Nina eine Packung Kurze raus. Ich bekomme Waldfrucht. Wir trinken auf bessere Zeiten.
Cheers.
Prost.
Darauf.
Ja.
Nina und Lisa sind die Ersten, die auf mein Kostüm wirklich eingehen. An diesem Morgen, politisch verkleidet zu sein, es schweißt irgendwie zusammen. Plötzlich zeigt Nina auf einen ungefähr 20 Meter entfernten Würstchenstand.
Übrigens, da vorne steht Greta Thunberg. Ne?
Greta Thunberg, ungefähr 1,90 Meter groß und viel bärtiger als auf den Fotos. Aber die gelbe Regenjacke und die Zöpfe, das ist sie.
Ich bin Greta Thunberg.
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das hier Bewunderung für Greta ist oder doch eher Kritik. Antwort: beides irgendwie.
Also ich finde das teilweise gut, was sie gemacht hat. Teilweise, ja, manche Sachen wie Schule schwänzen, um für Klimawandel zu streiken, finde ich jetzt nicht unbedingt die richtige Lösung. Ich bin da nicht hundertprozentig auf der Seite von Greta und nicht hundertprozentig auf der anderen Seite.
Langsam wirkt der Kurze von den Päpstinnen. Politische Kostüme ist so eine Sache, weil die Diskussionen mit lauter Karnevalsmusik im Hintergrund total anstrengend sind. An diesem Tag ist die politische Verkleidungsquote tief im einstelligen Prozentbereich. Wollen die das einfach nicht? Oder kommt das noch? Oder liegt es einfach am schäbigen Wetter?
Wenn es jetzt das Wetter besser gewesen wäre, dann lässt einem das natürlich auch mehr Freiheit, so was man sein möchte.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich umgeschaut im Kölner Karneval, wie politisch die Kostüme so sind. Er selber war unterwegs als alter weißer Mann und ich sag mal so, wurde eher selten erkannt. Und grübeln über das ein oder andere politische Kostüm war auch eher so semi-beliebt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.